Vom 14. bis zum 17. November gibt es wieder, glücklicherweise, das Europäische Festival für junge Regie. Und in diesem Jahr, das ist ja 2019 und es wird ja in allen Kanälen und auf allen Ebenen wird immer die Wende hervorgerufen. Ich möchte mich unterhalten mit der Kuratorin und Leiterin des Festivals, Charlotte Orti. Sie hat, und Stammhörer werden das wissen, wir haben nämlich im vergangenen Jahr auch über das Festival gesprochen, sie hat mit einem künstlerischen Beirat aus einer großen Zahl von Theaterstücken 8 Stücke ausgesucht aus 7 Ländern. Interessanterweise aus 3 westlichen Ländern, wenn man Deutschland jetzt mal als Zentrum nimmt, und 3 östlichen Ländern. Meine erste Frage ist, war in der Auswahl der Stücke diesmal das Thema Wende an exponierter Stelle oder hat es keine Rolle gespielt?
Ich setze eigentlich nie ein Thema oder suche auch nicht nach einem bestimmten Thema, sondern das sind ja junge Arbeiten, die relativ frisch entstanden sind und man muss einfach erstmal gucken, was da ist. Ich mache manchmal so Schwerpunkte in bestimmte Länder oder habe so sozusagen Forschungsschwerpunkte, wenn man so das so nennen möchte. Aber eigentlich muss ich gestehen, habe ich an dieses Wendethema nicht gedacht, weil ich immer finde, klar, Jubiläen werden gefeiert und begangen, aber das Thema ist ja immer noch in der Welt, ob man jetzt 29 Jahre oder 31 Jahre oder 30 Jahre nach der Wende ist. Insofern hat das keine Rolle gespielt. Dass dann doch ein Stück sehr explizit, das genau mit so einer Szene aus der Wende in Prag, aus der samtenen Revolution, aus dem November 89 anfängt, jetzt dabei ist, hat vielleicht dann was damit zu tun, dass in dem Moment, wo sich so ein Programm zusammenpuzzelt, man plötzlich merkt, wow, das sind jetzt die Themen. Und dann ist es so.
Bei Ihrer Programmvorstellung ist mir danach aufgefallen, dass sich sehr viele Stücke mit dem Thema Macht auseinandersetzen. Könnte das das heimliche Motto sein? Macht, Machtmissbrauch, Machterhalt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Zufall ist. Das hat was damit zu tun, dass sich einfach wahnsinnig viele Menschen sehr stark über die politische Situation in dieser Welt Gedanken machen. Und das tun sie spezifisch in ihren Ländern, in denen sie leben und arbeiten. Und das tun sie aber auch in einem globalen Zusammenhang, weil wir natürlich alle bemerken, dass im Moment viele Dinge heiß laufen und dass die Welt nicht friedlicher wird, im Gegenteil, dass die Konflikte stärker werden, dass überall Kriegsgefahren lauern und dass das. Und dann sind wir tatsächlich natürlich bei so einem Thema, was vor 30 Jahren von vielen erträumt war, dass jetzt das Ende der Ideologien angebrochen sei und man keine sich bekämpfenden Systeme mehr hat und dadurch einfach auch einen schwerwiegenden Konflikt weniger, dass sich diese Hoffnungen überhaupt nicht erfüllt haben. Und dann fragen sich die Leute natürlich, warum.
8 Produktionen, das ist einfach die Vorgabe. Und wie viele Stücke haben Sie gesucht? Mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Sie meinen, wie viel ich gesehen habe insgesamt? Ich habe das gezählt, weil ich ja letztes Jahr vor der Pressekonferenz das nicht getan hatte, um diese Frage beantworten zu können. Und ich bin auf rund 250 Produktionen gekommen, die ich geguckt habe, sei es auf Video, sei es live. Dem Beirat habe ich dann an einer bestimmten Stelle schon nur noch eine kleine Auswahl geschickt, über die wir dann gesprochen haben. Das waren so ungefähr 25.
Und meine Frage zielt nämlich darauf, das sind ja nur häufig junge Regiearbeiten. Wie hat sich das Niveau der Ausbildung an den Hochschulen entwickelt?
Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Es gibt Hochschulen, die sehr offen sind für Veränderungen und da würde ich sagen, passiert im Moment auch das Spannendste. Also die quasi gucken, wer arbeitet wo, die auch Dozenten aus der Praxis, auch aus dem Off-Theater, aus dem Performance-Bereich oder aus der bildenden Kunst mit in die Lehre reinholen und vielleicht ein besonderes Händchen dafür haben, wie sie ihre Studierenden auswählen. Ein Allheilmittel oder Rezept gibt es dort nicht. Es gibt auch immer mal Hochschulen, die so Hochphasen haben und wo es dann wieder abebbt. Es gibt überall gute und schlechte Jahrgänge. Das ist immer so ein bisschen so ein Geheimnis, woran das eigentlich liegt. Und das enthebt einen auch nicht der Arbeit, wirklich suchen zu gehen. Sie können nicht sagen, ich gehe jetzt zu der und der Hochschule, weil da sind immer gute Arbeiten. Das kann auch mal ein ganzer Jahrgang nicht der Fall sein. Oder sie sind noch so fragil, dass man sagt, da wartet man noch ein bisschen. Ab auch bestimmte Leute, die ich dann über 1-2 Jahre beobachte und dann ist es vielleicht im ersten Jahr nichts und im zweiten Jahr wird es dann was.
Im täglichen Leben wird jetzt viel gesagt, also die Bürger sollen mehr Mitsprache haben. Wie sieht das im Theater aus? A, die Schauspielerinnen und Schauspieler und B, das Publikum. Kann man da irgendwie eine Entwicklung sehen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Stückentwicklung mehr gefordert werden, dass sie also nicht nur das umsetzen müssen, was der Regisseur meistens männlich vorgibt?
Na, ich würde ehrlich gesagt mal sagen, dass es schon immer so war, dass gute Spieler auf der Bühne auch mitdenkende Spieler sind. Ich weiß, es gibt irgendwie einen ganz alten Lehrsatz von der Ernst-Busch-Schule in Berlin, für Schauspieler stimmt der Gedanke, stimmt die Haltung, was einfach nur beweist, dass denkende Schauspieler schon immer gewünscht waren. Also das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Es ist auffällig, dass viele junge Leute verstärkt im Team arbeiten. Und das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass damit Dinge betont werden, die es früher auch schon gegeben hat. Also Kompanien, die sich als Team verstanden haben, auch wenn einer dann am Ende unten sitzt und sagt, so machen wir es oder wir machen es nochmal anders oder wir probieren es anders. Das ist eine Dynamik, die passiert zwischen Menschen und ist in jeder Gruppe verschieden. Es gibt zum Beispiel viele Gruppen, die kollektiv arbeiten, die holen sich dann für die Schlussstrecke ein sogenanntes Outside Eye, also jemand, der von außen nochmal drauf guckt. Und das ist etwas, was man im Theater auch braucht beim Arbeiten. Viele Regisseure sind das, sie sind einfach dieses Outside Eye. Gruppen, die anders arbeiten oder die sich wünschen, anders zu arbeiten, entwickeln diese Arbeitsweisen auch. Und da gibt es Bereiche, wo das früher passiert und es gibt Bereiche, wo das später passiert. Aber ich sag mal, der Druck in Anführungsstrichen der Straße ist einfach da. Also allein herrlich zu arbeiten, interessiert nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen.
Eine Neuerung Ihres Rahmenprogramms, das begleitete Theaterbesuchen. Können Sie das kurz vorstellen?
Ja, das heißt Europatour. Es gibt 4 Touren, 1 bis 4. Und man entscheidet sich für eine der 4 Touren und kann dann mit 9 anderen Menschen, jede Tour hat 10 Plätze, mit 9 anderen Besucherinnen und Besuchern und einem Moderator oder einer Moderatorin durch das Festival gehen. Also zum Beispiel der Auftakt, da sieht man die Eröffnung am Donnerstag, den 14.11. Fladar und sieht dann am Freitag am Abend danach noch 2 Stücke hintereinander, kann dann irgendwie hinterher in die Kneipe gehen oder zu uns ins Festivalzentrum kommen und über das Gesehene sprechen. Und dann gibt es noch die Tour Primetime, die Langstrecke, das sind 4 Inszenierungen, alle anderen haben 3 und den Abschluss, den Endspurt. Da ist dann noch die Preisverleihung hinten dran und so kann man sich überlegen, wenn man nicht das ganze Festival schauen kann, aber Lust hat, mit anderen ins Theater zu gehen, eine dieser 4 Touren auszusuchen und dadurch mal fast Vorwortluft zu schnuppern.
Und wie meldet man sich an?
Man meldet sich über tickets@staatsschauspiel-dresden.de an oder über die Service-Hotline bei unserer Theaterkasse. Man muss sich tatsächlich dafür anmelden, weil wir müssen ja irgendwie wissen, wer an diesen Touren teilnehmen möchte. Und dann kosten die Karten ganz normal. Also man muss nichts extra bezahlen, keinen Aufpreis, sondern bucht einfach regulär die Tickets für die 3 Inszenierungen.
Genau. Und jetzt würde ich Sie noch bitten, vielleicht ganz kurz die 8 Produktionen vorzustellen mit 2, 3 Sätzen.
Okay, die 8 Produktionen. Also aus der Tschechischen Republik kommt Vladar in der Regie von Anna Klimischowa. Das ist ein Stück über die Macht und den Machterhalt. 5 Schauspieler auf der Bühne. Und das ist ein sehr virtuoser Ritt durch die Theater-, die Literaturgeschichte und auch die Politikgeschichte von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Ein sehr spielfreudiges Ensemble und eine Inszenierung, die sehr, sehr spannend ist. Aus Belgien kommt Mikado Remix von Louis van Haverbeke. Das ist ein Allround-Künstler, ein Do-it-yourself-Bühnenperformer, der der Frage nachgeht, die auf Google am häufigsten gestellt wird, nämlich, wie bin ich normal? Es ist ein Stück über Zäune und Grenzen mit viel Musik und einem sehr spannenden Bühnengeschehen. Aus Ungarn kommt die Produktion Megfigyelök, das heißt Beobachter. Es geht um eine Geheimdienstgeschichte aus dem Ungarn der 60er Jahre. Krzysztof Kelemen hat das Stück nach einem historischen Fall geschrieben und inszeniert. Es geht um ein Spiel an der Filmhochschule in Budapest in den 60er Jahren. Es geht um eine kleine Gruppe von Menschen, die sozusagen vom Geheimdienst aufgemischt wird. Dann haben wir mit One eine Produktion aus Großbritannien. Bertrand Lesca und Nasi Woutsas zeigen eine Beziehungsgeschichte und muten dem Publikum eine Achterbahn der Gefühle zu. Es sind 2 philosophische und psychologische Clowns, die einiges miteinander veranstalten. Dann haben wir mit Medea eine Produktion aus Deutschland. Rike Süsko hat damit ihr Regiestudium an der Theaterakademie in Hamburg abgeschlossen. Sie arbeitet nach Hans-Henne Jahns Interpretation und hat eine Medea ohne Worte inszeniert, in einem starken Bühnenbild mit tollen Kostümen und einem beeindruckenden Spielensemble, das nichts zu wünschen übrig lässt, auch wenn es nicht spricht. Die zweite Produktion aus Deutschland heißt Great Depressions, ist von Jan-Philipp Stange, spielt in einer Höhle und bringt die Geschichte einer Depression zusammen mit der Entdeckung der Knochen des Neandertalers 1865. Es gibt ein Mammut, das Orgel spielt, und einen Performer, Malte Scholz, der im Feldkostüm eine Geschichte erzählt. Ein schräges Stück, ein ernstes und gleichzeitig auch unterhaltsames Stück, sehr fein gearbeitet, mit einem grandiosen Ende. Sollte man auf keinen Fall verpassen. Dann gibt es noch eine slowenische Produktion, Knecht Jerni und sein Recht. Čiga Divjak, der Regisseur, hat mit seinen Spielern Interviews geführt im slowenischen Niedriglohnsektor und daraus ein Stück gemacht, das wir im Labortheater der HFBK zeigen. Und zum Schluss nochmal im kleinen Haus aus Frankreich kommt die Produktion Du Sal von Marion Siefert, wo eine Rapsängerin und eine Tänzerin auf der Bühne stehen und ihre Geschichten erzählen, die sie auf die Art und Weise das erste Mal im Theater präsentieren können.
Der Humor kommt bei aller Ernsthaftigkeit nicht zu kurz.
Auf keinen Fall. Das sind tolle junge Künstlerinnen und Künstler, die dieses Jahr versammelt sind und die mit allem Herzblut dabei sind und die auch, wenn sie sich mit ernsten Themen beschäftigen, nie das Spielbein verlieren.